Deutschlandfunk Kultur. Breitband.
In einer Woche ist es soweit. Dann stimmen die Schweizerinnen und Schweizer darüber ab, ob sie ihren öffentlich-rechtlichen Rundfunk, die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft SRG, behalten wollen oder nicht.
Das Ergebnis des Volksentscheids am 4. März könnte zu einem kleinen Erdbeben führen. Selbst wenn die SRG bestehen bleibt, Folgen für die Demokratie hat die ganze Debatte über das Für und Wider von gebührenfinanziertem Rundfunk allemal. So unsere These.
Und darüber wollen wir in dieser Sendung reden, zu der Sie Vera Linz und
Markus Richter begrüßen. Und weil es quasi um die Zukunft unserer Gemeinschaft geht, spielen wir heute auch noch gemeinschaftlich ein Computerspiel. Duo heißt es, und wir haben ausprobiert, wie das so klappt mit uns beim gemeinsamen Lauf durch die Labyrinthe und was Spiele Anfängerinnen und Anfänger dabei vielleicht lernen können.
Zwischendurch gibt es wieder ausgewählte Musik aus dem Netz, die man dort kostenfrei runterladen kann. Und wir starten mit gefühlvollen Klängen von Burt Jarrett, einem vielseitigen Musiker, der neben elektronischen Klängen und klassischen Rockstücken auch zarte Folksongs macht, wie dieses hier, In the Name of Love.
I know you won't bend once when the dance circumvents your pleas. I know you once in a while in a secret smile praying on your knees. There was a time when the whole world was stained in the name of love. It's not what I'm thinking of. I remember better than you think. I think at long last the secret's out. You try to shake your fans on the corner of the street you're about. But there was a time when the whole world was stained in the name of love. And that's not what I'm thinking of. So late, where you need some balance, were we walking away at the same time, at the same time. Tired in your mouth with a lie. I saw the look on your face and the rabbit you chased with your eyes. There was a time when the whole world was stained in the name of love. That's not what I'm thinking of.
Breitband Topic.
In ganz Europa gibt es öffentlich-rechtliche Rundfunksysteme und sie alle haben gemeinsam, dass sie über Gebühren finanziert werden. Darüber hinaus gibt es aber große Unterschiede in Struktur und Angebot. ARD und ZDF in Deutschland etwa sind ganz anders aufgebaut als die SRG in der Schweiz.
Diese ist nämlich, anders als hierzulande, keine von der Verfassung geschützte Rundfunkanstalt, sondern ein privater Verein. Und über dessen Zukunft wird am kommenden Sonntag abgestimmt, also am Sonntag nächster Woche.
Dieser Verein erhält Gelder, die von der Erhebungsstelle BILAG eingezogen werden. Und er wird dann vom Bundesrat, also der Bundesregierung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, beauftragt, Programm zu machen. Würde der Volksentscheid No BILAG durchgehen, hieße das, an den Verein fließt kein Geld mehr und er würde wahrscheinlich pleite gehen.
Wie aber kam es überhaupt zu dieser Volksabstimmung? Darüber haben wir mit Nathalie Wappler-Hagen gesprochen. Sie war viele Jahre Programmmanagerin bei der SRG und ist jetzt Programmdirektorin des MDR.
Und die erste Frage war, wie ist es denn überhaupt zur No BILAG-Initiative gekommen?
Also man muss tatsächlich sagen, es ist so eine Bierdeckel-Initiative gewesen. Und das war in diesem Falle war es einfach eine Schnapsidee. So. Initiiert von jungen Jungpolitikern der SVP und der FDP. Da ging es einfach darum, die Frage zu stellen, also wir wollen keine Gebühren mehr bezahlen. Also No Billag heißt ja, also und die Billag ist die Einzugszentrale. Also früher hieß das in Deutschland die Gebühreneinzugszentrale. Heute heißt das Beitragsservice. Und zu sagen, ich will nur noch das bezahlen, wofür ich etwas nutze. Ich glaube, Auslöser war die Abstimmung 2015 über die Umstellung des Beitragsmodells, also zur Haushaltsabgabe. Und ich kann mich gut erinnern, wie wir damals auch so ein bisschen überrascht waren über die Vehemenz, mit der plötzlich über Programm gesprochen wurde, wo es doch darum ging, zu dieser Haushaltsabgabe zu kommen. Das hatte plötzlich eine solche Vehemenz, wie sie übrigens ja auch hier in Deutschland durch diese Umstellung da etwas in Gang gekommen ist, was wir uns so vorher gar nicht uns nicht so bewusst war. Also das heißt, man muss davon ausgehen, da ist noch was anderes, steckt da drin in dieser ganzen Diskussion, die gar nichts mit der Beitragshöhe zu tun hat. Da ist etwas angestoßen worden, glaube ich, was uns auch in den letzten Jahren immer wieder beschäftigt hat, so eine Entsolidarisierung der Gesellschaft. Man sagt, ich bezahle für das, was ich nutze und alles andere ist mir eigentlich ziemlich egal. Und da entsteht so etwas, wo ich glaube, dass es gerade in dieser Mediendiskussion erst der Anfang ist.
Hat die SRG die Wucht der Entwicklung unterschätzt? Es gibt ja auch Stimmen, die die Billag-Gegner zu radikal finden, die SRG in ihrer Größe und ihrem Programm aber durchaus kritisieren.
Ja, ich glaube, man hat da was unterschätzt. Also auch meine Kollegen bei der SRG haben ja auch in mehreren Interviews auch gesagt, da haben wir an ein paar Stellen nicht gut genug hingehört und aufgepasst. Also man muss eben bedenken, also diese Initiative, die lanciert wurde, die hat gar nichts damit zu tun, dass die Leute nicht mehr Radio hören oder Fernsehen schauen. Die Quote ist in der Schweiz sehr, sehr gut. Also in der Deutschschweiz liegt die im Hauptabend so ungefähr bei 30%. Also ich glaube, jeder in Deutschland würde sich da die Augen reiben und sagen, was ist eigentlich euer Problem? Also das bedeutet, dass das Argument Quote gleich Reichweite gleich Akzeptanz so einfach nicht mehr funktioniert. Also das heißt, die Bindung entsteht nicht zwingend mehr dadurch.
Es hat sich nun auch eine Gegenbewegung zur Volksabstimmung etabliert. No, No Billag heißt diese. Kam diese Initiative zu spät?
Also das ist ja jetzt keine Initiative, die dann auch zur Abstimmung steht, sondern da geht es einfach darum, dass jetzt wirklich Interessensverbände gemerkt haben, wenn sie sich nicht engagieren, dann ist die Gefahr einfach da, dass diese Initiative angenommen wird. Und was, glaube ich, ein ganz wichtiges Signal jetzt auch in der Schweiz ist, ist, dass sich viele Verbände und viele Interessensgruppen stark machen und sagen, nein, wir lassen uns auch unser Programm, auch das, was wir mögen, Radioprogramm, nicht kaputt machen von diesen libertären, entsolidarisierenden Stimmen. Die Freiheit, deine eigene individuelle Freiheit, nur das zu bezahlen, was du auch nutzt, höher zu gewichten als das Gemeinwohl.
Welche Konsequenzen hätte es für den Zusammenhalt in der Gesellschaft in der Schweiz, wenn No Billag angenommen wird?
Wenn dieser Volksentscheid durchgeht, dann wird Artikel 93 aus der Verfassung gestrichen. Also in der Schweiz kann man auch durch Volksentscheide, also Verfassungsänderungen herbeiführen. Das heißt, die Frage, wer denn nun ein Informationsprogramm oder ein Kulturprogramm oder ein Erhaltungsprogramm veranstaltet, soll dann noch verlost werden. Also die Konzessionen sollen verlost werden. Wie das geschehen soll, wer sich da bewerben kann, ist dann auch sowas, ja, der am meisten bezahlt, nach welchen Kriterien, ist überhaupt nicht geregelt. Und ich finde, es ist einfach an der Stelle, muss man sich wirklich bewusst sein, da geht ein Verfassungsartikel raus. Und das bedeutet tatsächlich, dass man nicht mehr gewährleisten kann, wer ist zum Beispiel auch für Notrufe zuständig, ja, also für einen Katastrophenfall. Das müsste ja alles praktisch neu organisiert werden. Und das bedeutet schon, also für die Schweiz insgesamt, natürlich auch für 34 private Anbieter, die ja auch durch diese Gebühren mitfinanziert sind, ist das einfach das Ende. Also da ist Medienvielfalt, gibt es dann nicht mehr. Informationen auch der Korrespondenten aus dem Ausland, aus Bundesbern, das zu gewährleisten, ist erstmal weg.
Nicht nur in der Schweiz ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk in der Krise, auch in anderen europäischen Ländern scheint der öffentlich-rechtliche Rundfunk insoweit in Frage gestellt zu werden, als dass man über ihn ganz neu nachdenken muss. Sehen Sie Parallelen zur europäischen Entwicklung?
Ja, natürlich. Also das, man spürt ja an allen Ecken und Enden, ja, also dass man versucht, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk einzuschränken. Und wir sehen ja in den USA, was dann passiert. Ich hänge nur noch in meiner Filterblase drin und werde einfach bestenfalls bestätigt. Aber ich werde nicht mehr automatisch in Kontakt gebracht mit einer anderen Weltsicht, mit einer anderen Meinung, die gegebenenfalls meine Argumente in den Schatten stellt. Und offenbar scheint das wie nicht mehr gewollt zu sein. Und ich glaube, dass Demokratien aber nur funktionieren können, wenn wir uns immer wieder auch um dieses gemeinschaftliche Meinungsaustauschen bemühen. Und wenn uns das nicht mehr gelingt, dann, glaube ich, fällt auch wirklich etwas auseinander, was uns bislang eigentlich auch so in einem bestimmten Wertekanon einfach noch zusammengehalten hat.
Was ist, wenn die Volksabstimmung doch mit Nein ausgeht? Welche Folgen hätte das für die SRG in der Schweiz?
Dann ist es so, dass natürlich gerade auch im Vorfeld der Bundesrat hat die Gebühren schon gesenkt auf 365 Franken, also 1 Franken pro Tag. Und das allein bedeutet schon ab 2019 ein riesiges Sparvolumen für die SRG. Und die SRG weiß, dass sie, egal, also selbst wenn diese Initiative auch abgelehnt wird, sich komplett neu aufstellen muss. Diese Botschaft ist angekommen. Man wird die ganzen Strukturen nochmal überprüfen, aber man wird bestimmt auch Programme überprüfen. Man wird sich die Frage stellen müssen, was heißt es denn, einen Service Public der nächsten Generation zu machen?
Sagt Nathalie Wappler-Hagen. Sie war viele Jahre Programmmanagerin bei der SRG und ist jetzt Programmdirektorin beim Mitteldeutschen Rundfunk. Mit ihr haben wir über die Initiative No Billag und die Folgen für die SRG gesprochen.
Und jetzt Netzmusik von den Second Fences. We Is Sure Dedicated hier auf Breitband bei Deutschlandfunk Kultur.
How do you do it, Papa? Push me right into the well. I put up the fences and I hold two last chances. And I even made you wear warning bells. Some nights I wake up in my dreams, my doll on the inside of an icicle ball. Shivering, wrinkly and numb, you know what to do, don't lay down. Gonna lick, lick, lick away, gonna lick away. I'm gonna lick my wounds out of here, you hear? How do you do it, my bell? Push me right into the well. Put up the fences, I hold two last chances, and I even made you wear warning bells. I'm gonna look, look, look away, gonna look away. I'm gonna look my wounds out of here, you hear?
Second Fences mit We Are Sure Dedicated. Die SRG abschaffen oder nicht, darüber entscheidet die Schweiz morgen in einer Woche. In der polarisierten No-Billag-Debatte wird allerdings ein Detail häufig außer Acht gelassen, nämlich die Wissenschaft.
Seit Jahren gibt es aber Studien über die Bedeutung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, was der für die Gesellschaft tut. Jenny Gensmer hat mit zwei Wissenschaftlerinnen gesprochen.
Edda Humprecht ist Kommunikationswissenschaftlerin. Und für sie ist die Sache klar. Die öffentlichen Medien spielen eine gesellschaftliche Rolle in Europa. Und sie ist wichtig.
Es ist ganz breit empirisch abgestützt. Sie informieren wirklich die Öffentlichkeit mit den wichtigen, relevanten Informationen, die man in einer demokratischen Gesellschaft braucht, um beispielsweise wählen zu können, um am demokratischen Prozess teilnehmen zu können.
Am Institut für Kommunikationswissenschaft und Medienforschung an der Universität Zürich hat Humprecht die Online-Berichterstattung der öffentlichen Medien in Großbritannien, Frankreich, Italien, Deutschland, der Schweiz und den USA angesehen. Gerade mit Blick auf die Frage, wie hoch die Vielfalt in der Berichterstattung ist, unterscheiden sich die europäischen Länder stark von den USA. Wo der öffentlich-rechtliche Rundfunk marginalisiert und kaum existent ist, sagt Humprecht.
Innerhalb von Europa kommt es ganz stark darauf an, welche Möglichkeiten öffentliche Medien haben, im Internet auch ihre Informationen zur Verfügung zu stellen. In Deutschland und in der Schweiz sieht man zum Beispiel, dass dort die Vielfalt sehr, sehr stark ausgeprägt ist. Also man erfährt viel über verschiedene Akteure, man hat verschiedene Meinungen, die vertreten sind und es wird auch über unterschiedliche geografische Regionen berichtet, also über Lokales, Regionales, Nationales, aber auch Internationales.
Diversität in der Berichterstattung, aber auch sogenannte Hard News, also harte aktuelle Themen und der Fokus auf das Zeitgeschehen, seien hauptsächlich Merkmale öffentlicher Medien, sagt Anna Seel, Journalismusforscherin am Reuters-Institut an der Universität Oxford. Zusammen mit einem Team von Wissenschaftlern hat sie dort einen Überblick von Studien erstellt, die die gesellschaftlichen Auswirkungen öffentlich-rechtlicher Medien untersuchen. Auch diese belegen politische Effekte, wie die höhere Bereitschaft zur politischen Partizipation.
Der zweite wesentliche Bereich ist der soziale Impact, soziale Auswirkungen. Da gibt es weniger Studien als zum politischen Impact. Aber dennoch zeigen da auch die Studien, dass es verschiedene positive Auswirkungen gibt. Einmal, was das Vertrauen in die Gesellschaft betrifft. Das meint Vertrauen von Bürgern ineinander, aber auch Vertrauen der Bürger in Institutionen und auch Vertrauen letztendlich in das Mediensystem.
Auch Wissen über die Gesellschaft und realistische Einschätzungen, zum Beispiel über Kriminalität und Migration, zählen Seel und das Team in Oxford zu den sozialen Auswirkungen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Umgedreht sind aber auch die öffentlichen Medien selbst von den Bedingungen in ihren jeweiligen Ländern abhängig. Nicht nur die finanzielle Lage wird in vielen europäischen Ländern diskutiert. Polen und Ungarn etwa sind Beispiele, wo öffentliche Medien durch Gesetzesänderungen den Linien der regierenden Parteien unterstellt wurden. In Deutschland zeigen sich die Herausforderungen eher mit Blick auf die Lobbyarbeit privater Anbieter und Zeitungsverlage, sagt Edda Humprecht.
ARD und ZDF dürfen noch vergleichsweise viel. In Frankreich und Italien, wo private Medien auch stark subventioniert werden, ist es oft viel beschränkter. Dort beschränken sich eben die öffentlichen Medien vor allen Dingen darauf zu verweisen, was sie in ihrem TV-Programm machen und produzieren relativ wenig Nachrichteninhalte für ihre Websites.
Die öffentlichen Medien befinden sich in Europa also in einem Aushandlungsprozess. Der No-Billag-Entscheid wird zwar von politischen Akteuren instrumentalisiert, wie Edda Humprecht sagt, aber die kommende Volksabstimmung hat auch den Diskurs darüber verstärkt, was öffentlich-rechtliche Medien leisten. Ob sie ihre Rolle als wichtige Informations- und Bildungsquelle auch in Zukunft erhalten können, wird auch davon abhängen, wie sie den Medienwandel für sich nutzen und wie sie beim Publikum Vertrauen in die Wichtigkeit der eigenen Existenz schaffen.
Aber das ist offenbar gar nicht so einfach, wie diese Kritik an dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk und der gesellschaftliche Wandel insgesamt zusammenhängen. Dazu hören wir gleich Leonard Dobusch, der an der Universität Innsbruck arbeitet und Mitglied des ZDF-Fernsehrats ist. Vorher gibt es aber noch eine kleine Netzmusik.
Genau, und zwar von Still Noah, The Law of Love. Das Gesetz der Liebe heißt die aktuelle Platte des Duos, auf der sie Pop, Jazz und Singer-Songwriter-Elemente miteinander vermischen. Und das Ergebnis sind dann träumerische Songs wie dieser hier, Color the Night.
Color, color the night. Make it bright. Don't forget to dim the light. Come close. Our love will grow. So good to be together with you at my side. I like every kind of weather. Do you know what is the best? You promised to stay the rest of my life. You agreed to be my wife. Forget to dim the light. Come, come close. Our love should grow. It's so good to smell your hair. Just keep still. I'm gonna take good care. Do you know what is the best? I too promise to stay the rest of your life. Cause you agreed to be my wife. Make it, make it.
Color the Night von Still Noah hier bei Breitband beim Deutschlandfunk Kultur.
In der Schweiz wird am Sonntag nächster Woche darüber abgestimmt, ob das Land weiter öffentlich-rechtlichen Rundfunk haben wird. Aber unter Beschuss stehen die gebührenfinanzierten Systeme auch in anderen Ländern.
Immer wieder hört man auch die Argumentation, braucht man ja gar nicht. Sendungen, die wirklich wichtig sind, kann man sich ja quasi wie Pay-TV selber dazu kaufen. Nach dem Motto, ich zahle nur für das, was ich wirklich will.
Woran liegt es, dass diese Sichtweise so präsent geworden ist? Darüber haben wir mit Leonard Dobusch von der Universität Innsbruck gesprochen. Er ist auch Mitglied des ZDF-Fernsehrats. Wir vermuten, dass die Kritik an den öffentlich-rechtlichen Medien nicht nur etwas mit diesen Medien selbst zu tun hat, sondern auch mit einem gesellschaftlichen Wandel.
Und wollten von ihm als erstes wissen, wie er das sieht.
Also eigentlich kann man sagen, es ist fast verwunderlich, dass die Kritik an einem solidarisch finanzierten, primär am öffentlichen Interesse orientierten Medienangebot, wie es öffentlich-rechtliche Anstalten zumindest gemäß ihrem Auftrag sein sollten, erst in den letzten Jahren so stark zugenommen hat. Denn natürlich widerspricht so ein Ansatz einem Primat des Marktes, der heute ja in weiten Bereichen als selbstverständlich angesehen wird.
Heißt das also, dass dadurch, dass der Markt in der öffentlichen Diskussion, im Geist immer wichtiger wird, die Schere zwischen Arm und Reich immer größer wird, dass man sagen könnte, die wirtschaftlichen Verhältnisse der Menschen befeuern jetzt diese Entwicklung?
Also zunächst gerade für Deutschland kann diese Erklärung natürlich nur insoweit zustimmen, als man wirklich das auf eine Verteilungsungleichgewicht zurückführt, weil ja eigentlich der Wohlstand kontinuierlich gestiegen ist, aber eben nicht in allen gesellschaftlichen Schichten in gleichem Maße, beziehungsweise gibt es durchaus Stagnierung. Allerdings sind das ja dann oft nicht die, würde ich sagen, jetzt gesellschaftlich meinungsführenden Schichten. Also das wäre ja auch ein Paradox, dass diejenigen, die eigentlich wenig vorkommen, wenig Möglichkeiten haben, selbst ihre Positionen zu artikulieren, dass die dann hier diesen Diskurs so leiten würden. Also ich glaube, das ist ein Irrtum, dass man das nur darauf schiebt. Ich glaube, dass das hier durchaus auch ein elitengetriebener Diskurs ist.
Die Spaltung zwischen Arm und Reich ist ja auch ein Stück Entsolidarisierung. Und das gemeinschaftliche Aufkommen, auch für ein gemeinsames Medienangebot, erfordert eigentlich Solidarität. Wie wichtig ist ein solcher Wert heute noch?
Also zunächst halte ich es für einen Irrtum zu glauben, dass Unterstützung für solidarische Institutionen wie soziale Sicherungssysteme, Gewerkschaften oder eben auch öffentlich-rechtliche Medien früher einfach da waren und jetzt zum Beispiel zu bröckeln zu beginnen. Ich würde sagen, Solidarität ist immer das Ergebnis kontinuierlicher Organisations- und Überzeugungsarbeit. Und gerade in Zeiten großer Umbrüche, und ich würde sagen, die digitale Transformation ist im Medienbereich wahrscheinlich der größte Umbruch seit der Druckerpresse, braucht es dann bisweilen neue und zumindest erneuerte Anstrengungen, um solche solidarischen Institutionen zu erhalten.
Und von wem könnten die kommen oder von wem sollten die kommen?
Zunächst liegt das, glaube ich, durchaus auch an den öffentlich-rechtlichen Anbietern selbst, sich ein bisschen neu zu erfinden, nochmal deutlich zu machen durch mediale Praktik, warum es sie im digitalen Zeitalter genauso braucht, warum sie vielleicht sogar wichtiger werden angesichts von Clickbaiting, also dem Schielen auf den schnellen Klick oder Fake News ist es ja gar nicht so, als dass es so selbstverständlich wäre, dass im digitalen Räumen hier journalistische Angebote oder auch kulturell anspruchsvolle Angebote einfach so im Überfluss vorhanden wären.
Könnte man angesichts der Debatten über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk sogar von einem postdemokratischen Zeitgeist sprechen?
Ich kenne das Buch von Colin Crouch, Postdemokratie, sehr gut. Ich finde, er macht auch sehr viele wichtige Punkte. Zum Beispiel ein wesentlicher Punkt in diesem Buch ist ja die Medienkritik, nämlich dass politischer Journalismus nur noch auf Personen, weniger auf Inhalte und mehr auf Spektakel abstellt. Und da würde ich sagen, insofern ertragen natürlich dann die öffentlich-rechtlichen Medien dann Mitschuld, wenn sie diese spektakelorientierte Politikberichterstattung als Wettkampf, als Pferderennen und so weiter, wenn man das zu stark mitspielt, unterminiert man wahrscheinlich ein bisschen auch genau die Basis, auf die man selbst angewiesen ist.
Das Extrem des Spektakels zu Ende gedacht ist ja der Populismus und der ist ja präsent momentan. Kann man dann einfach sagen, also das Gegenmittel ist dann, wir machen das wie immer, wie früher sozusagen, bleiben nüchtern und neutral trocken?
Also noch skeptischer als bei Zeitgeistanalysen bin ich nur bei Populismusvorwürfen. Ich finde, Populismus ist oft ein Totschlagargument, das gegen Mehrheitsinteressen auch in Stellung gebracht wird. Ich würde eher sagen, umgekehrt wird ein Schuh draus. Ich glaube eher, dass durchaus elitennahe Medien, wenn man sich anschaut, wer ist da derzeit in Deutschland oder auch in der Schweiz an vorderster Front, wenn es darum geht, die Legitimität von öffentlich-rechtlichen Medien zu diskreditieren. Das ist die FAZ in Deutschland, das ist die Neue Zürcher Zeitung. In der Schweiz mit teilweise durchaus vielleicht auch nur vermeintlichen Eigeninteressen getriebener Kampagnenberichterstattung, die eigentlich, gerade weil sie als seriös gelten, eine Pauschalkritik an öffentlich-rechtlichen Rundfunk legitimieren helfen, die sonst eigentlich nur von den gesellschaftlichen Rändern ausgeht.
Aber das von dem, was Sie sagen, könnte man jetzt zumindest so raushören, das ist eine reine Elitendiskussion und die findet überhaupt gar nicht in der Bevölkerung statt. Das ist ja aber auch nicht der Fall, oder? Also dass es gar niemanden gibt, der eigentlich das auch für eine gute Idee hält oder zumindest sozusagen sich daran erfreut, sich daran aufzureiben?
Nein, das würde ich durchaus zugestehen, oder das bezieht sich auf den Punkt, den ich vorher gemacht habe, dass solidarische Institutionen immer wieder neu gewonnen werden müssen. Und dass natürlich immer mehr Menschen heute glauben, naja, ich zahle für mein Netflix und schaue kaum noch die Krimis im ZDF und ARD. Warum soll ich dann noch Gebühren zahlen? Und da, glaube ich, ist es notwendig, deutlich zu machen, dass erstens auch diejenigen von einem öffentlich-rechtlichen Angebot profitieren, die es selbst nicht nutzen, weil damit auch ein Beitrag für Medienvielfalt und digitale Öffentlichkeit ganz allgemein verbunden ist.
Wenn wir mal spekulieren, würden wir heute noch mal ein öffentlich-rechtliches System nach altem Vorbild erschaffen können? Wäre das gesellschaftlich durchsetzbar mit einer entsprechenden Anstrengung für ein solidarisches System?
Also ich bin durchaus skeptisch, ob es gelingen würde. Also gäbe es den öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht, würde ich zwar immer noch sagen, man müsste ihn erfinden, gerade auch im Zeitalter der Digitalisierung, weil mit dem eben ein mediales Angebot verbunden ist, das nicht primär marktgetrieben ist. Und jetzt habe ich nichts gegen marktgetriebene Angebote, die soll es natürlich geben in einer offenen Gesellschaft, aber die Gesellschaft wird offener dadurch, dass es auch anders finanzierte Angebote gibt. Das kann sein spendenfinanzierte, das kann sein Mäzenatentum, aber das kann, und ich glaube gerade auch in einem öffentlichen Interesse, ist es, ein Angebot zu haben, das beitragsfinanziert ist und einer anderen Logik folgt, als es eben klassische marktgetriebene Angebote tun.
Also am Anfang haben Sie ja gesagt, es ist auch Aufgabe der öffentlich-rechtlichen Medien selber, dafür zu sorgen, dass das Bild gestärkt wird und dass sie selber in den Vordergrund bringen, was eigentlich die Leistungen sind. Andererseits haben wir jetzt auch im Laufe des Interviews festgestellt, ein Problem sind auch die Menschen, die zwar davon profitieren, dass es öffentlich-rechtliche Medien gibt, die selber aber gar nicht rezipieren. Haben Sie noch eine Idee, wie man da den Vertrauensverlust irgendwie wieder minimieren kann oder auflösen kann?
Es gibt, glaube ich, zwei Ideen. Eine ganz konkrete, die mich auch als Fernsehrat im ZDF umtreibt, ist, ich glaube einfach, die Öffentlich-Rechtlichen müssen im Internet experimentierfreudiger werden, zumindest in dem Maße, in dem sie das dürfen. Sie müssen besser werden. Die Mediatheken sind verstaubt. Man müsste bei der Mediathekenentwicklung kooperieren. Es ist absurd, dass jede Anstalt ihre eigene Mediathek entwickelt und so weiter. Also ich glaube, da muss man einfach besser werden. Das zweite ist, glaube ich, ein grundlegenderes Argument. Ich glaube, dieser Vertrauensverlust, der da teilweise gegenüber von Institutionen wie dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, aber auch politischen Institutionen beobachtet wird, da muss man eben schon sagen, dass in den letzten 20 bis 30 Jahren wir in Europa nicht in der Lage waren, der zunehmenden sozialen Polarisierung Einhalt zu gebieten, beziehungsweise diese Institutionen diese soziale Spaltung vielleicht sogar noch vorangetrieben haben. Und paradoxerweise würde ich deshalb als einen der wichtigsten Punkte, wieder mehr Vertrauen auch in öffentlich-rechtliche Institutionen herzustellen, wäre zunächst einmal die Alternativlosigkeit ihrer derzeitigen Ausgestaltung ernsthaft in Zweifel zu ziehen. Also erst wenn man wieder über auch in Alternativen denken kann, was institutionelle Ordnungen betrifft, ich glaube, dann erst kann man wieder wertschätzen und kann man wieder die Institutionen, die dann da in diesem Diskurs entstehen, auch akzeptieren.
Institutionelle Ordnung meint jetzt konkret die Landesmedienanstalten, die wir es haben, oder so und so viele Programme? Oder was meinen Sie genau damit?
Also wenn wir im öffentlich-rechtlichen Rundfunk bleiben, dann haben wir derzeit natürlich den Fall, dass auch im digitalen Bereich alles jetzt in den großen Anstalten organisiert ist. Und dann gibt es noch die Landesmedienanstalten. Aber die Frage ist, ob zum Beispiel im digitalen Bereich es nicht auch andere Formen gibt, Rundfunkgelder zu verausgaben, um öffentlich-rechtliche Inhalte zu finanzieren, vielleicht jenseits der Anstalten. Das ist dann auch nicht marktgetrieben, aber es wäre auch vielleicht nicht diese Anstaltslösung, wie wir sie derzeit haben.
Sagt Leonard Dobusch, Juniorprofessor für Organisationstheorie an der Universität Zürich und auch Mitglied im ZDF-Fernsehrat. Genug Stoff also für die Debatte über die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, die ihre nächste Runde dann nächste Woche in der Schweiz bei der No-Billag-Abstimmung nehmen wird. Musik.
Am I awake or am I asleep? My dreams are so close, my life is so near. You talk in your sleep, you're talking to me. And what are you saying? And what does it mean? All throughout a new world order, all around us, all throughout us. Like a ghost, and always around me, and always alone. I walk to the east, look to the east. When are we going? When do we leave? All throughout a new world order, all around us, all throughout us.
Und das, liebe Hörerinnen und Hörer, ist nicht nur einfach Netzmusik und der Creative Commons Lizenz, das ist auch noch bedeutungsschwanger benamst. Der Track heißt Asymptote, eine mathematische Funktion, die mit der Unendlichkeit zu tun hat.
Sagt der alte Mathematiker Markus. Ja, und das zugehörige Album heißt Descartes nach dem Philosophen und Mathematiker René Descartes, vor dem der Spruch Cogito ergo sum stammt. Man fragt sich jetzt natürlich, Erleuchtungszwang oder Popmusik. Ich empfehle für eine tiefere Auseinandersetzung mit der Musik der Midnight Suns den Download-Link unter breitband.deutschlandfunkkultur.de.
Breitbandbesprechung.
In meiner Eigenschaft als Spielerezensent habe ich mir selber auch zur Aufgabe gemacht, Computerspiele zu finden, die trainierte Spielerinnen und Spiele mit nicht trainierten zusammenspielen können. Und das ist wirklich gar nicht so einfach.
Ganz genau, denn viele Spiele sind nicht nur an sich für Nicht-Experten schwer zu verstehen. Es fällt einem auch ziemlich schwer, wenn man ein Gamepad in die Hand gedrückt bekommt mit den Worten, hier ist ganz einfach, dann auch wirklich damit zu spielen. Ist es nämlich nicht mit den zwei Sticks, 8 Bedientasten und was weiß ich, wie viele Sonderfunktionen da noch drauf sind.
Aber ab und zu erscheinen dann doch Titel, die so aussehen könnten, als könnten sie uns zusammenbringen. Dio könnte so ein Titel sein. Kurz gesagt ist es, naja, also ganz abstrakt, so ähnlich wie Super Mario. Man sieht also die Welt von der Seite und kann halt springen. Aber statt Action geht es hier ums Rätseln und man spielt zu zweit statt allein.
Genau, und das haben wir ausprobiert für Sie und für uns. Einen Spieler haben wir genommen, also dich, Markus, und eine Nichtspielerin, also mich. Und wir haben uns dann ins Breitband-Spielezimmer eingeschlossen.
Und dann ist man halt in dieser Welt, die also Minotaurus-mäßig auch griechisch aussieht so ein bisschen. Es gibt Säulen, es gibt Minotauren und es gibt eine Welt, in der man sich bewegen kann.
Und ich bin ein ganz schlanker Minotaurus und du bist ein dicker roter Minotaurus.
Das ist jetzt nur zufällig so, weil die Controller so verteilt sind. Aber die Bewegung im Spiel, die ja wichtig ist, hör auf zu lachen, Vera Linz. Ist jetzt ernsthaftes Spiel. Ist ganz einfach, du musst den linken Stick mit dem Daumen bewegen und dann kannst du deine Spielfigur bewegen. Und mit der A-Taste, da liegt dein Daumen drauf, kannst du springen. Und das ist hier in dem ersten Level
jetzt
die
Aufgabe.
Jetzt stehe
ich auf dir drauf.
Jetzt stehst du auf mir drauf. Jetzt versuch mal hochzuspringen.
Geht es darum, so hoch wie möglich zu kommen?
Nee, es geht darum, den Levelausgang zu finden.
Ach so, stimmt, das sagst du.
Ja. Du musst also erst auf diese Plattform, du musst auf erst auf die nächsthöhere Plattform und dann musst du nach links laufen und währenddessen springen. Und da frage ich mich, ist das schon zu schwer für einen Spieleanfänger?
Nee, wenn du mir das so genau erklärst, wie du es eben gemacht hast, dann ist es nicht schwer. Ich probiere es jetzt mal. Ich gehe nach links und springe.
Yeah. Genau.
Ist geschafft.
Sehr gut. Und dann weiter hoch. Immer weiter hoch. Immer weiter hoch. So, und jetzt stehen wir hier, also jetzt haben wir den ersten Level fast geschafft, stehen am Rande einer großen Brücke, auf die wir jetzt draufspringen. Und jetzt beginnt das eigentliche Spiel.
Okay.
So, und jetzt ist man immer in diesen Leveln, man sieht die, wie gesagt, von der Seite. Und dann gibt es immer zwei gelbe Ausgänge, die man erreichen muss. Also hier in diesem Level ist es sehr einfach, weil man muss nur eine Stufe hochspringen.
Und vielleicht kannst du nochmal sagen, wir beide sind Partner.
Wir sind Partner. Wir sind die beiden Minotauren, die in dem Labyrinth gefangen
sind. Und wir helfen uns gegenseitig auch?
Wir helfen uns gegenseitig, weil alleine schaffen wir es nicht.
Jetzt stehen wir aber jeder auf einer Seite.
Genau, jeder hat einen Ausgang.
Ah.
Es geht darum, dass es zwei Ausgänge gibt und jeder muss einen davon nehmen. Es können nicht beide durch eine Tür.
Und wie komme ich da rein? Muss ich jetzt
du
hier
drückst
oben?
Den Y-Knopf, das oben. Sehr gut. Und dann machen diese beiden Minotauren zwischen den Level-Bildschirmen immer so einen schönen High-Five. Das finde ich auch super. Das ist so ermutigend, ne? Dass sie so, yes, du hast etwas geschafft, nämlich diesen Level und zack geht's weiter.
Ich habe aber gar nicht gesehen, dass du auch durch die Tür gegangen bist. Bist du?
Ja.
Okay.
Muss man ja. So, und jetzt wird es noch schwieriger. Jetzt teilt sich der Bildschirm.
Oh, da ist eine Maus auch.
Jetzt teilt sich der Bildschirm. Und jeder kann durch seinen Teil laufen. Und wir bewegen uns beide gerade in einem geschlossenen Raum.
Ja.
Durch die, an der einen Seite geschlossen durch eine Wand und an der anderen Seite durch eine Säule. Und jetzt kommt der Trick an dem Spiel, pass auf. Wir können ja beide in unserem Bildschirm so gehen, dass die Seite, wo die Wand ist, nicht mehr zu sehen ist. Und dann ist es nur auf der einen Hälfte des Bildschirms. Und dann kannst du die Schultertaste drücken. Schultertaste? Ja,
die?
Drück mal. Ja.
Mhm.
Und dann drücke ich die auch.
Mhm.
Und dann friert der Bildschirm fest und bewegt sich nicht mehr mit, wenn sich die Figur bewegt. Das heißt, ich kann jetzt zu dir rüberkommen und dann kannst du auf mich draufspringen. Und weiter. Und dann stehst du auf der Säule drauf.
Und jetzt bin ich über die Säule gesprungen.
Jetzt bist du über die Säule gesprungen. Jetzt gehen wir zurück. Du musst auch wieder lösen. Mit der Schultertaste.
Hier?
Genau. So, wie war das jetzt? Und jetzt gehst du so weiter nach links, dass man die Säule auch nicht mehr sieht. Und jetzt frierst du wieder ein.
Ah.
Und jetzt haben wir an einer anderen Stelle im Bildschirm wieder so eingefroren, dass du jetzt zu mir rüberkommst. Dich neben die Säule stellst. Ich auf dich raufspringe, rüber kann. Jetzt kannst du wieder nach links gehen.
Und jetzt löse ich wieder.
Jetzt lösen wir wieder. Und jetzt haben wir beide die Säule überwunden und gehen durch die Tür.
Du?
Ach. Ja.
Cool.
Und das ist genau der Effekt, den dieses Spiel macht. Also A, hast du einen Verschieberätsel. Und B, was ich witzig finde, ist sozusagen, es bringt auf eine sehr behutsame Art und Weise das Lernen, wie ein Controller funktioniert bei. Also du hast jetzt gerade schon selbstständig herausgefunden, wo ist der Knopf, durch den ich in die Tür komme. Und das, finde ich, macht das Spiel sehr gut. So, wir lassen jetzt die Zuhörerinnen und Zuhörer mal außen vor, spielen ein paar Level. Und weil das Radio ist, spulen wir quasi vor und kommen dann gleich wieder zurück. Genau. Und jetzt kommst du her in diesem Mittelpodest. Und dann bin ich bei einer Tür, du gehst zur anderen Tür.
Warte.
Und bam! So, Vera Linz.
Ja.
Jetzt hast du 9 Level von dem Spiel gespielt. Und am Anfang hattest du ja noch kein natürliches Gefühl für den Controller und wusstest nicht, wovon das Spiel geht. Und jetzt haben wir ungefähr für die Hörer 4 Minuten gespielt, in echt waren es eher so 30. Wie fühlst du dich am Controller? Halbwegs so, als ob du mitspielen könntest?
Ja, also das auf dich raufspringen ist immer noch ein bisschen schwierig, aber es geht.
Aber was ich also sagen, faszinierend bemerkt habe, ist, dass du jetzt so Anregungen wie spiegeln, festmachen, lösen, also das ist schon fast automatisiert,
genau.
Oder?
Genau, ja.
Und in dem Spiel war es ja schon so von der Rollenverteilung her, dass ich immer sozusagen gesagt habe, hier, mach mal dies, mach mal das und sowas. Ist das für dich trotzdem ein Zusammenspielen oder ist es eigentlich so, dass du denkst, na, dann kann ich auch einfach zugucken?
Na, kommt drauf an. Also ich habe mich jetzt so ein bisschen zurückgelehnt und dich denken lassen.
Okay.
Aber wenn du mich jetzt sozusagen auffordern würdest, mitzudenken, dann ist es schon ein Zusammenspiel, dass man versucht, zusammen rauszubekommen, wie kommt man weiter.
Okay, das heißt sozusagen, die Anforderung, das Spiel beherrschen zu müssen, ist sehr schnell dahinter zurückgetreten, dass man sich tatsächlich mit den Inhalten des Spiels beschäftigt. Was ja dann eigentlich so eine Art Bilderrätsel ist.
Genau.
Das ist ja so ein Logikpuzzle.
Ja.
Das finde ich interessant, weil das wäre meine These gewesen zu diesem Spiel, nämlich, dass man genau das machen kann. Man kann jemanden nehmen, der eigentlich keine Ahnung hat und der auch sozusagen nicht so sicher einen Controller bedient, wie er Auto fährt, wenn er einen Führerschein hat, und trotzdem kann man zusammen Spaß haben. Würdest du diese These unterstützen?
Würde ich unterstützen, ja.
Das Spiel heißt Dyo oder Dyo, D-Y-O, ist für ungefähr 15 Euro bei Steam oder itch.io zu erhalten und für Windows-PC erschienen.
Aber mich würde jetzt noch interessieren, wie endet das denn? Wann kommt man denn raus?
Ich würde vorschlagen, wir setzen uns jetzt hier hin. Also wir machen noch die Sendung zu Ende, setzen uns hier hin und versuchen das rauszufinden.
Okay.
Alles klar.
You and me, you and me von The Jarmusch. Wahrscheinlich ist der Bandname, ich vermute mal, eine Anlehnung an den amerikanischen Indie-Regisseur und Schauspieler Jim Jarmusch, in dessen Filmen ja Rockmusik immer wieder eine große Rolle spielt. Vielleicht haben Sie ja eine Idee, von welchem Film You and Me inspiriert sein könnte.
Breitband, Medien und Meinungen.
Und für die ist unser Kollege Jochen Dreyer zu uns ins Studio gekommen. Hallo.
Hallo.
Hallo. Fangen wir mit der Mediengeschichte der Woche an. Offensichtlich ist die Bild-Zeitung auf das Satire-Magazin Titanic reingefallen. Was ist genau passiert und wie ist das überhaupt entstanden?
Ja, also am 15. Februar, also am Freitag vor einer Woche, titelte die Bild-Zeitung eine neue Schmutzkampagne bei der SPD. Im Artikel ging es darum, dass der Juso-Chef Kevin Kühnert die gerade stattfindende Mitgliederbefragung angeblich mit Hilfe eines russischen Hackers manipulieren wollte. Bewiesen wurde diese Behauptung mit einem E-Mail-Verkehr zwischen Kevin Kühnert und einem Russen namens Juri. Diese E-Mails wurden der Bild anonym zugespielt oder, wie es die Bild ausdrückt, ein unfassbarer E-Mail-Wechsel, der ihr exklusiv vorliegt. Unfassbar war es tatsächlich, denn es stellt sich heraus, das Satiremagazin Titanic hat sich den Schriftwechsel ausgedacht und der Bild angeboten. Das kann das Magazin auch ziemlich stichhaltig beweisen.
Jetzt ist es ja nicht das einzige Mal, dass Redaktionen irgendwie Mails mit angeblich brisanten Inhalten erhalten. Zum journalistischen Handwerk gehört dann ja, Quellen und Echtheit zu prüfen oder zumindest die Plausibilität. Wie begründet denn die Bild, dass sie die Mail zu dieser Geschichte gemacht hat oder zu einer Geschichte gemacht hat?
Ja, sie haben den anonymen Informanten um Telefonkontakt gebeten und ihn dann nochmal die Geschichte erklären lassen, also wie es dazu kam, dass er das Material hat und warum er es veröffentlichen möchte. Der Redakteur der Titanic, Moritz Hürtgen, beschreibt diese Hintergrundgeschichte in einem Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung mit absolut nebulös, ein wahnsinniger Agenten-Thriller, der mal einen Film abgeben könnte, aber wir dachten, das passt doch gut zur Politikredaktion der Bild. Vielleicht war die Bild sich dann doch auch nicht mehr ganz so sicher und hat sich im Artikel gleich mal selbst in Schutz genommen und am Ende eingefügt, für die Echtheit der Mails gibt es keinen Beweis. Das hat die Zeitung aber eben nicht davon abgehalten, die Geschichte zu einer Titelstory zu machen. Schon einen Tag nach der Veröffentlichung übrigens hat der Bild-Blog ein paar Details der Geschichte nachrecherchiert und ist zu dem Schluss gekommen, dass das klar nach einer Fälschung aussieht. Sie haben Recht behalten.
Was sagt Bild dazu nun?
Ja, Chefredakteur Julian Reichelt meint, dass sie ja erst darüber berichtet hätten, nachdem die SPD eine Strafanzeige wegen dieses Mailverkehrs geprüft habe und sie auch darauf hingewiesen haben, dass die Echtheit nicht bewiesen ist. Dies hätten sie aber zumindest so weit wie möglich versucht. Zum Beispiel hätten Experten die Header-Daten der E-Mails, also wo Details zu Servern etc. stehen, geprüft. Diese kann man aber genauso leicht fälschen wie ein Briefkopf in einer Word-Vorlage. Auf jeden Fall stand am Ende die große Überschrift Schmutzkampagne bei der SPD. Die Diskussion um den Fall geht aber jetzt in zwei Richtungen. Einmal Chapeau Titanic, die Satiriker haben erneut bewiesen, wie einfach es ist, die Bild mit ihren eigenen Mitteln zu schlagen. Irgendwas mit Russen gegen die SPD passt, also wird es mehr oder weniger ungeprüft berichtet. Gleichzeitig gibt es aber auch Stimmen wie die des Bloggers Kaspar Mirau, der glaubt, dass den Lesern die Ursprungsgeschichte im Kopf bleibt und nicht die Auflösung. Die Titanic habe eher der Glaubwürdigkeit der Presse geschadet und der SPD. Auch der Journalist und Journalismusforscher Volker Lilienthal hat sich in einem langen Gastbeitrag beim Nachrichtenportal von Tier Online dazu geäußert. Früher hat er die Bild oft in Schutz genommen, das nimmt er alles zurück und sein Fazit jetzt, auf diese Zeitung kann man sich einfach nicht verlassen.
Tja.
Verlassen sollte man sich auch nicht darauf, dass die sogenannten Upload-Filter nicht kommen, selbst wenn das im Koalitionsvertrag der GroKo steht.
Und mit diesen, mit den Upload-Filtern sollen von vornherein Urheberrechtsverletzungen im Internet vermieden werden. Heißt, geschützte Werke sollen schon während des Upload-Vorgangs automatisch von einer Software erkannt und dann auch gelöscht werden. Also noch bevor sie überhaupt auf der Plattform landen.
Der EU-Berichterstatter für Urheberrecht Axel Voss von der CDU hat jetzt einen Vorschlag für die europäische Urheberrechtsreform vorgestellt, der diese Filter doch nochmal erneut empfiehlt, entgegen der Meinung der Bundes-CDU übrigens. Worum geht es denn jetzt genau?
Ja, gegen diese Filter gibt es schon lange und erneuten Widerstand. Erstens, weil sie missbraucht werden können. Wer bestimmen kann, was durch die Filter aussortiert wird, der hat eben auch die Macht darüber, was im Netz zu sehen ist. Außerdem sortieren die Programme einfach streng nach Datenbank aus. Julia Reda, EU-Abgeordnete der Piratenpartei, meint, dass legale Zitate beispielsweise dadurch ebenso gelöscht werden könnten.
Die Filter können keinen Kontext erkennen. Sie sehen nur, ob ein Inhalt in ihrer Datenbank ist oder nicht. Aber wer daran eigentlich die Rechte hat oder ob es sich vielleicht um ein legales Zitat handelt, das können sie nicht erkennen. Im Zweifel wird immer gelöscht.
Könnten die Plattformbetreiber nicht einfach Lizenzen erwerben, damit dort geschütztes Material verwendet werden darf?
Ja, das ist auch der Vorschlag des CDU-Politikers Axel Voss im Rechtsausschuss. Allerdings ist so etwas extrem teuer. Das können sich die ganz großen Player wie Facebook oder Google leisten, aber eben keine kleinen Unternehmen. Und Plattformen wie GitHub oder Wikipedia, die sich aus der Neuzusammenstellung von Material speisen, für die ist so eine Regelung neben nicht sinnvoll. Auch Memes aus kurzen Filmausschnitten wären dann passé. In den USA gibt es übrigens die Fair-Use-Regel, die erlaubt, dass man geschütztes Material nutzen darf, wenn es angemessen ist, also nicht kommerziell vermarktet wird. Das könnte eigentlich auch eine viel bessere Lösung für Europa sein.
Jetzt braucht der Vorschlag von Voss aber erst einmal eine Mehrheit im Rechtsausschuss, bevor es weiter zum Europäischen Rat geht.
Vielen Dank, Jochen Dreyer, für die Netzmeldungen der Woche. Und Nachrichten aus aller Welt gibt es auch gleich im Anschluss an unsere Sendung und danach das Theatermagazin Rang 1 mit Susanne Burkhardt.
Wir ziehen uns jetzt wie angekündigt ins Spielezimmer zurück, aber lassen vorher noch eine letzte Musik hier. Bevor wir die überstarten, würde ich noch fragen, Vera, bereust du eigentlich versprochen zu haben, das noch weiter zu spielen mittlerweile oder würdest du tatsächlich?
Nee, ich würde es tatsächlich machen, vor allem, weil ich wirklich gern wissen möchte, du kannst es mir auch nicht sagen, wie das ausgeht, also wie man da aus diesem Labyrinth am Ende mal irgendwie rauskommt.
Na, dann tauchen wir da nochmal ein.
Du weißt es wirklich
nicht? Ich weiß es wirklich nicht. Und selbst wenn, würde ich es nicht verraten, einfach um dich weiter zum Spielen zu bringen.
Obwohl ja, wir gehen ja jetzt gleich, ne? Also wenn die Sendung vorbei ist.
So sieht's aus. Jetzt nämlich. Vorher tauchen wir nochmal ein in eine Band, die ganz passend heißt Breath Before the Plunge, also Einatmen vor dem Sprung. Auch der Song selbst hat einen entsprechenden Namen, End of All Things. Wir hoffen allerdings, dass es nicht das Ende aller Dinge ist hier, sondern nur das Ende von Breitband für heute. Wir sind Markus Richter und
Vera Lenz und wir sagen
Tschüss.